Nur deswegen, weil mein Lehrstuhl der Lehrstuhl für Numerik partieller Differentialgleichungen ist, sondern auch, weil ich extrem stark hinter diesem Thema auch wirklich stehe. Sie wissen, dass die Sprache der Wissenschaften war und ist und wird wahrscheinlich immer die Mathematik bleiben. Das heißt, wissenschaftliche Gesetze, Naturgesetze, aber auch in den Sozialwissenschaften oder in den Wirtschaftswissenschaften, wann immer Sie über etwas wirklich Konkretes, Quantisierbares sprechen, wann immer Sie so eine qualitative Ebene verlassen und wirklich über ganz konkrete, nachprüfbare Fakten sprechen, spricht man typischerweise mit der Sprache der Mathematik. Und die letzten 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre ist die Mathematik, die man verwendet, um Naturgesetze, um wissenschaftliche Gesetze, auch Wirtschaftsgesetze, Sozialgesetze zu formulieren, werden immer mehr Differentialgleichungen. Differentialgleichungen, die kennen Sie wahrscheinlich aus anderen Veranstaltungen schon. Die meisten von Ihnen werden im dritten Semester schon die Funktionentheorie und Differentialgleichungen gehört haben. Sie wissen, Differentialgleichungen sind Gleichungen, in denen eine Funktion zusammen mit ihren Ableitungen vorkommt. Und das ist eine ganz natürliche Sache in der Wissenschaft. In der Wissenschaft sprechen Sie von quantisierbaren Größen, irgendetwas, was Sie wirklich messen können, was objektiv messbar ist. Ja, diese Größe wird sich mit der Zeit verändern, sonst ist die ganze Geschichte langweilig. Das heißt, Sie haben in ganz natürlicher Art und Weise haben Sie eine Funktion von der Zeit und ein wissenschaftliches Gesetz nimmt üblicherweise die Form an, wie ändert sich diese Größe mit der Zeit, an was hängt das, wenn sich diese Größe ändert. Das hängt typischerweise mit irgendwelchen anderen Entitäten in der Welt zusammen. Das heißt, Sie haben eine Verbindung zwischen der Änderung einer Größe, also ihrer Ableitung nach der Zeit, mit irgendwelchen anderen Größen. Und deswegen sind Naturgesetze heute typischerweise Differentialgleichungen. Und womit wir uns in der Numerik von Differentialgleichungen beschäftigen werden, ist, wie man diese Naturgesetze löst. Also wenn wir diesen Zusammenhang in der Natur, in der Welt, in den Wirtschaftswissenschaften, auf den Finanzmärkten, auch durchaus im sozialen Bereich, wenn wir die erkannt haben und können dazu ein Gesetz aufschreiben, ja, wenn wir das Gesetz dann mathematisch mithilfe des Computers lösen können, dann heißt das, wir können die Welt vorhersagen, wir können sie simulieren und das machen wir natürlich, um zu wissen, was morgen passiert, aber wir machen das auch deswegen, um das morgen zu beeinflussen. Also wir wollen damit Erkenntnisse über die Welt erhalten oder wir wollen die Welt optimieren, die Welt letztlich besser machen. Ja, bevor wir da wirklich fachlich mit einsteigen, haben Sie schon eine Frage? Oder wollten Sie nur den Herrn winken? Wunderbar. Ja, bevor wir damit wirklich fachlich einsteigen, lassen Sie mich ein paar organisatorische Bemerkungen zu Beginn machen. Die zwei wichtigsten Dinge, die Sie wissen müssen, also das Wichtigste erstmal ist die Homepage unserer Veranstaltung. Die finden Sie unter http://numerical.solutions. Da finden Sie die Übungsblätter jede Woche, die Klausurtermine, wenn wir die Klausur terminiert haben und all das, was wir Ihnen an Informationen so geben wollen. Das ist, wie gesagt, das Zweitwichtigste, was Sie wissen müssen für diese Veranstaltung. Das Wichtigste, was Sie wissen müssen für die Veranstaltung, ist, dass Sie Herrn Gamatta und Frau Mach kennenlernen, die als Assistenten mich bei der Veranstaltung unterstützen und die Übungsgruppen leiten werden. Und ich glaube, Herr Gamatta hat auch noch ein paar weitere organisatorische Kommentare.
Ja, das Wichtigste bleibt die Homepage.
Ihr seid das Wichtigste.
Weil alles, was ich jetzt sage, steht auch auf der Homepage oder steht dann demnächst auch auf der Homepage. Generell, es steht alles auf der Homepage. Was soll ich stehen, muss dort auch drauf. Genau, das Wichtigste für euch, ein neues Blattübungsblatt wird es immer Mittwoch geben, um die Mittagszeit. Das erste Blatt gibt es auch diese Woche schon, also morgen prinzipiell. Und die Abgabe ist dann am darauffolgenden Dienstag um 12 Uhr. Steht aber dann auch alles auf dem Blatt, wann die Abgabe etc. ist. Ein bisschen was zu dem Übungskonzept, also was es für Aufgaben gibt. Wer letztes Semester schon reingehört hat, für den ist es nicht neu. Für jemanden, der jetzt neu dabei ist, kann sich das dann schon mal kurz gerade anhören. Es wird auf jedem Blatt eine schriftliche Aufgabe geben, die ist dann eben schriftlich abzugeben. Es wird eine Programmieraufgabe geben, da könnt ihr die Ausarbeitung dann an uns jeweils zu schicken, je nachdem, wer eure Übung leitet. Und es wird wieder Rotieraufgaben geben. Das Rotieraufgabensystem ist in Frankfurt so ein bisschen frisch, ja? Aber wir führen es einfach mal ein. Das sind prinzipiell Aufgaben, die ihr daheim bearbeitet, wo ihr dann vorstellen könnt an der Tat, wo ihr gemacht habt, die wir aber nicht schriftlich korrigieren, sondern da wird die Übung, das wird eben nur in der Übung besprochen und korrigiert. Ja? Und die gehen aber durchaus auch in die Klausurzulassung ein. Respektive in das, wir als Zulassung empfehlen. Und zwar einerseits wollen wir haben 50% der Punkte, die es in den schriftlichen und den Programmieraufgaben gibt. Wir hätten gern, dass man 50% der Aufgaben generell bearbeitet und dementsprechend rotiert und dass man auch zweimal vorwechselt. Das heißt, wir werden auch am Anfang der Übung hier immer so ein kleiner Zettel rumgeben, wo man dann eben ankreuzen kann, welche Aufgaben man bearbeitet hat oder nicht, dass wir da ein bisschen eine Übersicht haben. Genau. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Klausurtermin steht noch nicht fest, ist dann auf der Homepage, falls wir einen haben. Wird es dort zu sehen sein. Voraussichtlich wird es aber wieder in der letzten Vorlesungswoche der Mittwoch sein. Da müssen wir noch schauen, ob es klappt. Und ansonsten programmiert für dieses Semester in MATLAB. Also das ist das Ziel, dass eure Programmieraufgabe in MATLAB läuft. Wer kein eigenes MATLAB hat oder sich keins anschaffen möchte, der kann auf Octave umsteigen. Das müsste eigentlich klappen. Habt ihr noch Fragen? Spontan.
Anmeldung?
Sehr gut. Stimmt auch nicht auf meinem Zettel. Übungsanmeldung gibt es den Link auf der Homepage. Übungsanmeldung läuft noch bis Ende diesen Freitag manchmal. Genau. Und da könnt ihr dann eben auch auswählen, welche Gruppe ihr wollt. Ich hoffe, die Übungstermine decken alles Mögliche ab und es gibt niemanden, der zu keinem der Termine kam. Das ist sehr schlecht, klar.
Ja. Welche Vorkenntnisse in MATLAB benötigt man?
Gute Frage. Ich glaube, wir setzen sowieso voraus, dass man die Einführung in die Numerik gehört hat, also die Semester 3 Vorlesung und dort, ich denke, also generell CLAP, MATLAB sind relativ ähnlich. Ja. Wer in CLAP was geschafft hat, wird es auch irgendwie MATLAB kriegen, im Zweifelsfall mit Google. Andernfalls könnt ihr auch uns Übungsleiter immer fragen, wenn ihr irgendwelche MATLAB-Fragen habt. Könnt ihr im Zweifelsfall ein E-Mail schreiben, vorbeikommen. Wir haben, glaube ich, auch eine Sprechstunde, die auf der Homepage steht. Ja. Das heißt, wenn es da Probleme gibt, das kriegen wir schon hin. Eigentlich wollen wir, dass die Abgaben von euch in MATLAB laufen und das CLAP ist nicht komplett kompatibel mit MATLAB.
Vielleicht sage ich zu den zwei Punkten nochmal was. Beginnen wir mit dem CLAP-Punkt, also die Frage der Vorkenntnisse. Wovon wir ausgehen, ist, dass Sie die Einführung in der Numerik gehört haben und dort in CLAP die Programmieraufgaben gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Sie die Historie dazu kennen. In Frankfurt hat man vor ein paar Jahren beschlossen, von MATLAB in der Einführungsveranstaltung im ersten Semester auf CLAP umzusteigen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt die MATLAB-Versionen archteuer waren. Deswegen haben Sie im ersten Semester CLAP kennengelernt. CLAP und MATLAB ist etwa 95% kompatibel, also fast komplett kompatibel. Es gibt minimale Änderungen, sprich, wenn Sie CLAP programmieren können, lernen Sie innerhalb der ersten Übungsstunde, in der ersten Woche problemlos, wie Sie MATLAB bedienen können. Der Grund für uns, jetzt in dieser Vorlesung auf MATLAB umzusteigen, und wir diskutieren das auch, ob wir das nicht auch wieder ab dem dritten Semester schon machen, ist der, dass MATLAB vom Funktionsumfang einfach ein ganzes Stück mächtiger ist, insbesondere bei der grafischen Darstellung. Wir haben hier viele sehr angewandte Fragestellungen und da ist die grafische Aufarbeitung natürlich für uns sehr wichtig. Der andere, nur eigentlich noch wichtigere Grund, warum es mir auch wichtig ist, dass Sie wirklich hier auch im Studium, auch in dieser Vorlesung schon mit MATLAB arbeiten, ist, dass MATLAB die Programmiersprache ist, die in der Industrie, von Industrieunternehmen hier in Frankfurt, auch in der Bankenwelt, wenn Sie mit Risikokontrollern sprechen, die verwenden alle MATLAB. Und wenn Sie denen sagen, Sie können CLAP programmieren, dann ist denen nicht wirklich bewusst, können die sie am ersten Tag schon einsetzen oder müssen die Sie erst auf den MATLAB-Kurs schicken. Und um Sie da wirklich direkt an das ranzuführen, was in der Praxis verwendet wird, was wir alle Numeriker verwenden, das in der Forschung, was die Banken verwenden, möchten wir Ihnen an der Stelle zumuten, von CLAP auf MATLAB zu wechseln. Und das Zweite, was wir Ihnen an der Stelle zumuten, wir haben hier in Deutschland immer das sehr hehre Ziel, Ihnen das Studium so kostenlos wie möglich zu ermöglichen. Das schließt auch ein, dass wir probieren, Ihnen immer weniger am Fachliteratur, Ihnen zuzumuten, dass Sie das kaufen müssen. Sie wissen, das Buch, was wir zum Beispiel zu dieser Vorlesung empfehlen, das Buch von Hanke Bourgeois, können Sie kostenlos über das Internet, über das Uninetz drauf zugreifen. An der Stelle muten wir Ihnen zu, dass Sie sich die MATLAB-Studentenversion kaufen müssen. Die kostet, ich glaube, es sind 35 € plus Mehrwertsteuer. Das heißt, das ist ungefähr der Preis, den die früheren Semester für das Fachbuch von Hanke Bourgeois zum Beispiel zahlen müssten. Das muten wir Ihnen an der Stelle zu und ich glaube wirklich, dass es das wert ist. Dadurch sind Sie wirklich auf das vorbereitet, was Sie später im Berufsalltag, fast egal, wo Sie als Mathematiker landen werden, wenn Sie was praktisch machen mit Mathematik, dann sind eigentlich MATLAB und R die beiden Programmiersprachen, an denen Sie nicht vorbeikommen werden. Das zweite, Sie haben dazu noch hier. Das zweite, zu dem ich gerne noch was sagen möchte, ist dieses Wörtchen empfohlen. Sie kennen das vielleicht aus der Einführung in die Numerik oder Sie kennen das sowieso. Sie sind alle höheren Semesters. Sie wissen, Mathematik lernt man nicht dadurch, dass man nur zuhört oder nur liest, sondern man muss es einüben. Das ist, Sie lernen auch nicht Fußball spielen, indem Sie am Wochenende Bundesliga gucken, und Sie lernen nicht Klavier spielen, indem Sie in ein Konzert gehen, sondern Sie müssen das Ganze einüben. Und um Ihnen, ja, um das nochmal zu unterstreichen, wie wichtig wir das halten, haben wir diese Klausurzulassung eingeführt, dass Sie 50% der Punkte der schriftlichen Aufgaben, der votierten entsprechend, zweimal vorgerechnet haben müssen. Wenn Sie das nicht erreichen und sagen aber aus irgendeinem anderen Grunde, Sie haben sich das alleine durchgelesen zu Hause, Sie haben das alles verstanden und Sie fühlen sich fit für die Klausur. Wenn Sie das nicht erreichen, müssen Sie zu mir kommen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch die Kamera läuft, diese Klausurzulassung ist ein zahnloser Tiger. Wenn Sie am Ende des Semesters zu mir kommen und sagen, ich fühle mich fit, die Klausur mitzuschreiben, dann werde ich sagen, okay, dann tun Sie das und werde Sie zur Klausur zulassen. Nichtsdestotrotz raten wir Ihnen ganz, 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 ganz stark davon ab. Denn wir erleben, ich bin jetzt in meinem, ich weiß gar nicht, im 13. Semester, glaube ich, als Professor, wir erleben in jedem Semester, erleben wir das wieder in der Vorlesung. Diejenigen, die in jeder Vorlesung da sind, in den Übungen mitmachen, da haben wir eine unglaublich geringe Durchfallerquote. Diejenigen, die ja in die Vorlesung ganz selten nur kommen, die Übungsaufgaben nicht machen oder nur in die Übung kommen und dann mitschreiben, was da passiert ist, probieren die letzten 2 Wochen das alles nachzuvollziehen. Das reicht nicht. In der Mathematik schaffen sie es nicht, innerhalb von 2 Wochen, die letzten 2 Wochen im Semester, ein ganzes Semester nachzuarbeiten. Das heißt, da haben wir riesige Durchfallerquoten. Ich möchte Sie nicht dazu zwingen, die Übungsaufgaben zu machen, denn ich möchte am Ende sehen, dass Sie was können und nicht abprüfen, wie Sie etwas gelernt haben. Aber wir empfehlen Ihnen das wirklich ganz, ganz stark. Das ist dieses alte Konzept von Vorlesungen und Übungen, was auch Jahrhunderte alt ist, ist nach dem, was wir wissen. Wir kennen immer noch kein besseres didaktisches Konzept, als es auf diese Art und Weise zu machen, ganz traditionell mit Tafelvorlesungen und Übungen, in denen Sie die zu Hause gemachten Übungsaufgaben vorrechnen. Das ist die Art und Weise, wie Generationen von Mathematikern das gelernt haben. Wenn wir einen einfachen Weg kennen würden, würden wir Ihnen den gerne anbieten. Aber den kennen wir nicht. Sie hat noch eine Frage.
Ich habe einen Bachelor an der Universität gemacht, ja, und habe logischerweise diese Voraussetzung, Einführung in die Mehrheit.
Ja.
Da muss ich mir aber keine Sorgen machen wegen Klausurzulassung oder so.
Nee, wie gesagt, die Gedanken müssen Sie sich nicht machen. Mein Skript zur Einführung in die Numerik vom letzten Semester ist noch online. Da würde ich Ihnen empfehlen, blättern Sie das mal durch, ob das übereinstimmt mit dem, ja. Die Einführung in die Numerik ist, ich sag mal, deutschlandweit vielleicht zu 70-80%. Wird es sicherlich übereinstimmen. Vielleicht gibt es das ein oder andere, wo Sie nochmal nachschlagen müssten, aber da würde ich mir keine Gedanken machen.
Bitte.
Ja. Ja, das Seminar im nächsten Semester. Der typische Frankfurter Ablauf ist, dass Sie hier dann die 4-stündige Vorlesung hören und wir werden dann im nächsten Semester ein passendes Seminar, das werde ich dazu anbieten. Und das können Sie dann zusammenfassen zu diesem Modul. Ja, gibt es noch Fragen zur Organisation? Und worauf ich Sie natürlich auch, Sie haben schon gesehen, worauf ich Sie auch noch hinweisen muss, wir werden aufgezeichnet. Das ist auch für mich eine Premiere, für Sie vielleicht nicht, Sie kennen das vielleicht aus anderen Vorlesungen. Für mich ist das das erste Mal. Ich kann Ihnen auch noch gar nicht sagen, wo Sie dieses Video dann sehen werden. Das finden wir allerdings raus und schreiben es Ihnen entsprechend auch auf die Homepage oder bringen einen Link auf die Homepage. Und ich freue mich, wenn Sie mir ein bisschen Rückmeldung geben, ob Sie das nutzen. Das ist für mich auch immer so eine Frage, ob ich das mitmache. Ich meine, ich stehe hier schließlich ungeschminkt und bestimmt auch mal an irgendeinem Tag übernächtigt oder etwas konfus vor Ihnen und bin dann im Video im Internet zu sehen. Also für mich selber habe ich auch noch nicht entschieden, ob ich das dauerhaft machen werde. Von daher ist es ganz interessant für mich, einfach von Ihnen auch zu hören. Bringt Ihnen das was, diese Vorlesungsaufzeichnung? Ist das nur nice to have oder nutzen Sie das wirklich? Also bitte geben Sie mir da eine gewisse Resonanz zurück. Ja, wenn organisatorisch keine weiteren Fragen sind, dann euch vielen Dank. Und wir beginnen mit dem Stoff von der Numerik von Differentialgleichungen. Wir haben hier formal, laut der Modulbeschreibung, setze ich bei Ihnen keine Vorkenntnisse voraus über Differentialgleichungen. Allerdings gehe ich, also nachdem ich mir den Studienverlaufsplan angeschaut habe, gehe ich davon aus, dass die meisten von Ihnen im dritten Semester Funktionentheorie und Differentialgleichungen gehört haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass jeder von Ihnen schon mal eine Differentialgleichung gesehen hat, wenn Sie vielleicht alle mal nicken können, wenn das so ist. Prima. Das heißt, dann passt das gut zusammen. Ich würde die ersten vielleicht 2 Vorlesungen lang, mache ich mit Ihnen so einen ganz, ganz schnellen Rundumschlag, einfach damit wir nochmal, also damit wir über das Gleiche sprechen, damit Sie alle auf demselben Stand sind. Dann machen wir eine Schnelleinführung in die Differentialgleichung. Was ist das und was ist besonders von der numerischen Seite aus bei uns besonders wichtig? Also beginnen wir mit Kapitel 1 der Vorlesung. Die sogenannten gewöhnlichen Differentialgleichungen. Ja, wir haben schon erklärt, eine Differentialgleichung nennt man erstmal eine Gleichung, die eine Funktion enthält als Unbekannte zusammen mit ihren Ableitungen, unter Umständen höhere Ableitungen. Was dabei gewöhnlich ist, werden wir noch sehen und beginnen doch einfach mit den ersten Einführungen und ganz elementaren Beispielen. Wie könnten Gleichungen aussehen, in der eine Funktion drin ist und ihre Ableitungen drin sind? Also Einführung und Beispiele. 1, 1, 1. Einfache Beispiele. Und elementare Begriffe. Nun, die allereinfachste Differentialgleichung, die uns allen wahrscheinlich einfällt, wäre eine Differentialgleichung, wo wir sagen, wir suchen eine Funktion, deren Ableitung gleich 0 ist. Also betrachten wir so eine Differentialgleichung y' von x gleich 0. Dann lassen Sie mich ruhig daran schon mal diskutieren, was denn das Besondere ist an Differentialgleichungen und auf was wir achten müssen. Nun, das Erste, was wir bei Differentialgleichungen haben, ist, dass wir sehr, sehr oft abkürzen und Dinge abkürzen, von denen wir annehmen, dass die aus dem Kontext klar sind. Also zum Beispiel, wenn jedem klar ist, dass wir das y eine Funktion von x ist und wir die abhängige Variable entsprechend x nennen, dann schreiben wir Differentialgleichungen auch gerne ganz kurz, also zum Beispiel einfach in der Form y' gleich 0. Und was meinen wir, wenn wir so eine Differentialgleichung, so eine Gleichung hinschreiben? Nun, das bedeutet, wir suchen eine Funktion, die das hier erfüllt, eine Funktion y von x, die y' von x gleich 0 erfüllt. Und damit die Gleichung überhaupt Sinn macht, damit wir überhaupt nachprüfen können, ob die Gleichung gilt, muss diese Funktion, die wir suchen, also mal mindestens differenzierbar sein. Wenn Sie eine nicht differenzierbare Funktion haben, dann ist das gar keine wohlgestellte Frage, ob die Gleichung erfüllt ist oder nicht, weil dann können Sie es einfach nicht einsetzen in die linke Seite der Gleichung. Also das heißt, wenn wir so etwas hinschreiben, so eine Differentialgleichung, dann steckt dahinter immer eine eigentlich mathematisch rigorose Langform, nämlich gesucht ist eine mindestens differenzierbare Funktion y. Die braucht irgendeinen Definition- und Wertebereich, der muss aus dem Zusammenhang hervorgehen, oder aber wir müssen ihn explizit dazu sagen, suchen wir eine Funktion y, die irgendwo auf dem Einheitsintervall definiert ist oder die auf ganz R definiert ist, soll dieses y ja in was Mehrdimensionales abbilden, in die komplexen Zahlen abbilden oder nur in die reellen Zahlen abbilden. Das heißt, das ist etwas, worüber Sie sich immer im Klaren sein müssen, wenn Sie eine Differentialgleichung betrachten, wissen Sie, ja, was für eine Funktion gesucht ist. Diese Funktion hängt also von einer Variable ab. Da muss uns klar sein, wie wir diese Variable bezeichnen. Und wenn uns das alles klar ist, dann können wir diese Differentialgleichung so interpretieren, dass die also bedeutet, die Ableitung von y an der Stelle x, die soll gleich 0 sein für alle x in R. Und ich reite auf diesem Trivialbeispiel deswegen so rum, weil das tatsächlich was Neues ist im Vergleich zu dem, was Sie zum Beispiel letztes Semester bei mir in der Einführung in die Numerik gesehen haben und auch das, was Sie zum Beispiel in der linearen Algebra gesehen haben oder auch in der Schule gesehen haben. Schon in der Schule fängt man typischerweise sehr früh an mit solchen Platzhalteraufgaben, hießen die mal eine Zeit lang in der Grundschule. Ich weiß nicht, wie da das didaktische Konzept im Moment aussieht. Also da gab es dann solche Aufgaben, Platzhalter plus 3 ist gleich 4, um die Schüler früh an Termumformung dran zu gewöhnen, gewöhnen an solche Gleichungen der Form x plus 3 gleich 4 und dann wird das aufgelöst, dass dann eben x gleich 1 sein muss. Das heißt, ganz, ganz früh führt man Schüler, weil das einfach unglaublich wichtig ist für die Welt, ganz, ganz früh führt man Schüler an das Auflösen von Gleichungen heran und das Unbekannte ist dann typischerweise eine Zahl. In der linearen Algebra haben sie Gleichungen untersucht, lineare Gleichungen, wo das Unbekannte mehrere Zahlen waren, die sie zu einem Vektor zusammengeschrieben haben. Das heißt, sie haben ihre Lösung gesucht als ein Vektor im R hoch n oder C hoch n. Und solche Gleichungen haben wir dann auch in der Einführung in die Numerik untersucht, haben uns überlegt, wie wir lineare Gleichungen da lösen können, wie wir nichtlineare Gleichungen oder Äquivalentgleichungssysteme lösen können. Was wir hier haben, ist etwas fundamental anderes. Denn was wir hier suchen, ist nicht eine Zahl und wir suchen auch nicht eine endliche Anzahl von Zahlen, sondern was wir hier suchen, ist eine komplette Funktion. Das heißt, die Lösung hier ist nicht einfach eine Zahl, endlich viele Zahlen, sondern eine Funktion, also schon anschaulich unendlich viele Zahlen. Und tatsächlich überlegen Sie sich ganz schnell, wenn Sie zum Beispiel sagen, der Raum der stetig differenzierbaren Funktion, dann ist das offensichtlich ein Vektorraum. Sie können die Dinge addieren, skalar multiplizieren, das bleibt differenzierbar. Nur ist dieser Vektorraum, in dem Sie Ihre Unbekannte lebt, in dem Sie Ihre Unbekannte suchen, das ist jetzt ein unendlich dimensionaler Vektorraum im Vergleich zu dem, was Sie vorher hatten mit einer Zahl. N-Zahlen, das ist jeweils lebt in einem endlich-dimensionalen Vektorraum. Ja, und dass solche stetigen Funktionen, stetig differenzierbaren Funktionen, dass das tatsächlich ein unendlich-dimensionaler Vektorraum ist, überlegen Sie sich leicht, dass Sie Funktionen konstruieren können. Nehmen Sie sich sowas wie eine Folge von 1 durch n, konstruieren sich dadurch eine stetig differenzierbare, eine differenzierbare Funktion, die an einer dieser Zahlen gleich 1 ist, an allen anderen gleich 0. Das kriegen Sie offensichtlich hin, die an einer Stelle hochzubringen, an der anderen Stelle glatt wieder runterzubringen. Und damit haben Sie schon eine abzählbar unendliche Menge von offensichtlich linear unabhängigen Funktionen in diesem Raum differenzierbarer Funktionen drin. Das heißt, mit den Differentialgleichungen verlassen Sie die Welt der endlich dimensionalen Gleichungen und kommen in die Welt der unendlich dimensionalen Gleichungen hinein. Und dieses Spiel zwischen suchen wir hier ein unendlich dimensionales Objekt, eine ganze Funktion und der Gleichung, die wieder punktweise ist. Ich meine, wenn wir die Ableitung gebildet haben, ist das wieder eine Gleichung, die an jedem einzelnen Punkt, an jedem einzelnen x auszuwerten ist. Dieses Spiel zwischen dem unendlich dimensionalen und dem endlich dimensionalen, das ist das, was die Hauptschwierigkeit bei den Differentialgleichungen ausmacht. Deswegen, und ich werde immer wieder in der Vorlesung darauf zurückkommen und probieren Sie darauf aufmerksam zu machen, wo wir da gerade sind. Ja, wie die Lösungen davon aussehen, wissen wir auch sofort. Also spezielle Lösungen, Funktionen, deren Ableitung gleich 0 sind, sind offensichtlich yx gleich irgendeine Zahl, yx gleich 1 ist so eine Lösung, yx gleich 0 ist eine Lösung, yx gleich 42 wäre eine Lösung. Und Sie kennen von dieser Differentialgleichung auch die allgemeine Lösung. Sie haben nämlich in der Analysis gezeigt, dass eine Funktion hat genau dann Ableitung gleich 0, wenn sie konstant ist. Das heißt, Sie wissen, wie die sogenannte allgemeine Lösung aussieht. Die allgemeine Lösung lautet y von x ist irgendeine Konstante mit c in R. Und was meinen wir damit, wenn wir sagen allgemeine Lösung? Nun, allgemeine Lösung bedeutet, dass wir auf diese Art und Weise alle Lösungen bekommen. Also das heißt, y löst unsere Differentialgleichung hier. Genau dann, wenn ein c in R existiert mit y von x. Gleich c. Das heißt, unter solchen allgemeinen Lösungen verstehen wir ja irgendeine parametrisierte Menge, die uns die Menge aller Lösungen gibt. Jetzt kann man das Ganze natürlich komplizierter machen. Also Teil b. Schauen wir uns zum Beispiel so eine Differentialgleichung an. Y' ist gleich irgendeine Konstante r mal y mit einer Konstante klein r aus groß R. Und auch dann kann man sich überlegen, spezielle Lösungen kann man raten, wenn man sich das anschaut, welche Funktion kennen wir, wo die Ableitung gleich die Funktion selber ist. Wenn das r gleich 1 wäre, dann wird offensichtlich e hoch x die Sache lösen. Wenn wir hier noch ein r haben möchten, könnten das zum Beispiel als innere Ableitung rausfallen. Also wenn wir e hoch r mal x nehmen, dann würde das die Geschichte offensichtlich lösen. Und es würde aber auch nichts ausmachen, wenn wir diese Funktion mal 2 oder mal 3 nehmen. Auch dann wäre das Ganze immer noch gelöst, also y von x gleich 2 e hoch rx oder auch y von x gleich 0, würden diese Differentialgleichung offensichtlich auch lösen. Und tatsächlich kann man zeigen, dass Sie auf diese Art und Weise auch wieder alle Lösungen rausbekommen. Also man kann zeigen, und in dieser Vorlesung meine ich mit man kann zeigen immer, wir machen es nicht in dieser Vorlesung, man kann zeigen, dass die allgemeine Lösung so aussieht, y von x ist gleich c mal e hoch rx mit einer Konstante c in r. Auf die Art und Weise kriegen Sie alle Lösungen raus. Ja, die Beispiele, die wir bisher hatten, waren immer skalare Differentialgleichungen. Wir haben eine Funktion in einer Variable gesucht, die auch nur eine Komponentenfunktion hatte und die auch nur einmal abgeleitet wurde. Natürlich kann man jede dieser Begriffe, jeder dieser Annahmen aufweichen. Also wir könnten uns höhere Ordnung Differentialgleichungen anschauen. Zum Beispiel y2' von x gleich minus y von x, das würde man eine Differentialgleichung zweiter Ordnung nennen, wobei Ordnung eben einfach die Zahl der höchsten auftretenden Ableitungen bezeichnet. Und auch das ist etwas, wo wir Lösungen direkt durch Raten oder durch Wissen sehen. Wir kennen Funktionen, wo die zweite Ableitung gleich Minus die ursprüngliche Funktion ist, nämlich Cosinus und Sinus. Also auch hier haben wir wieder spezielle Lösungen. Y von x gleich Sinus x, y von x gleich Cosinus x, aber auch zweimal Sinus x, zweimal Cosinus x etc. würde die Sache lösen. Und man kann auch hier wieder geschlossen alle Lösungen darstellen. Man kann zeigen, dass die allgemeine Lösung gerade die Form hat einer Linearkombination aus dem Sinus x und Cosinus x, also c1 mal Sinus x plus c2 mal Cosinus x, c1, c2 in R. Und dass hier die allgemeine Lösung, ja, mit, dass wir hier zwei Konstanten, zwei Freiheitsgrade drin haben, hängt tatsächlich damit zusammen, dass es eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist. Wir werden sogar auch in dieser Vorlesung den Zusammenhang noch sehen, warum dann ein zweiter Freiheitsgrad dann mit auftaucht. Also das kann man natürlich noch verallgemeinern bei Differentialgleichungen. Die andere ganz natürliche Verallgemeinerung ist natürlich, dass wir in der Welt nicht nur eine Quantität betrachten, die dann nur von sich selbst abhängen kann, sondern wir haben natürlich viele Dinge, die miteinander zusammenspielen. Denken Sie an Druck und Temperatur, die vielleicht beide sich mit der Zeit irgendwie verändern, und jetzt haben Sie einen Zusammenhang zwischen dem Druck und der Temperatur, dann haben Sie also schon zwei Funktionen, die mit ins Spiel kommen. Das heißt, Sie werden Differentialgleichungssysteme auch häufig vorfinden in der Natur. Geben wir auch dazu ein Beispiel an, ein Differentialgleichungssystem wäre also zum Beispiel sowas, y1 2' soll sein minus y1 von x, y2' von x soll y3 von x sein, y3' von x gleich y3 von x. Und dann könnten wir auch hier wieder bei so einfachen Beispielen probieren, das zu lösen. Sehen, das erste, was hier steht, hängt von den anderen beiden gar nicht ab. Da haben wir also die Lösung aus dem letzten Teil. Und was hier steht, da kennen wir von der letzten Gleichung, kennen wir auch schon die Lösung y3. Und wenn wir die kennen, können wir damit die mittlere Gleichung lösen. Aber das ist natürlich ein Glücksfall, wenn man das Beispiel so einfach wählt. Im Allgemeinen kann jede der Gleichungen von jeder der anderen vorkommenden Funktionen abhängen. Und sie kommen durch elementare Überlegungen, kriegen sie die Lösung nicht mehr raus. An der Stelle aber können wir wieder spezielle Lösungen angeben, zum Beispiel, das haben wir da beim ersten, Funktion soll gleich sein minus ihrer zweiten Ableitung, also nehmen wir da sowas wie Sinus x, bei y3 nehmen wir e hoch x, dann ist das erfüllt, und y2 müsste jetzt also etwas sein, wo die Ableitung gleich ist e hoch x, das heißt, an der Stelle könnten wir zum Beispiel so etwas nehmen wie ebenfalls e hoch x. Und auch hier kann man sich überlegen, wie die allgemeine Lösung aussieht. Man kann zeigen, dass die allgemeine Lösung die Form hat y1 von x. Dafür kennen wir die allgemeine Lösung. Für y3 von x kennen wir auch die allgemeine Lösung. Das war irgendeine Konstante mal e hoch x. So, und das y2 von x, da kann man sich dann überlegen, das muss so aussehen wie das y3, damit es dann mit der Ableitung übereinstimmt, also c3 e hoch x. Und dann könnte hier aber noch eine Konstante mit drauf addiert werden, die beim Ableiten wegfallen würde. Und auch hier ist es kein Zufall, dass die Anzahl der Konstanten, die hier vorkommen in der allgemeinen Lösung, das sind gerade 4 Stück, und das entspricht hier gerade der Anzahl der Gleichungen jeweils mit ihrer Ordnung gezählt. Also hier haben wir eine Gleichung der Ordnung 2, zwei Gleichungen der Ordnung 1. Tatsächlich hängt das damit zusammen, dass wir hier 4 Freiheitsgrade in der Lösung mit drin haben. Ja, und das letzte elementare Beispiel, was ich mit Ihnen gerne machen möchte, ist auch eine ganz natürliche Umschreibung. Sie kennen das aus der linearen Algebra und aus der Einführung in die Numerik. Es gibt immer zwei äquivalente Sichtweisen. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Gleichungssystem, können Sie sagen, ich habe mehrere Unbekannte und ich habe mehrere Gleichungen für diese mehreren Unbekannten, um die rauszubekommen. Sie können aber die mehreren Unbekannten auch immer zusammenfassen in einen Vektor, der all diese Unbekannten enthält. Und dann haben Sie einen unbekannten Vektor und Sie fassen Ihre mehreren Gleichungen zusammen zu einer vektorwertigen Gleichung. Das heißt, es ist mal äquivalent zu sagen, Sie haben ein Gleichungssystem oder aber Sie haben eine vektorwertige Gleichung. Und diese vektorwertige Gleichung hat oft große Vorteile, weil Sie dann ja, damit sehr schön geschlossen, sehr einfach Dinge aufschreiben können und Theorien betreiben können, Lösungsverfahren entwickeln können. Und genau das Gleiche kann man natürlich auch hier machen. Also wir können auch hier eine Differentialgleichung für eine vektorwertige Funktion aufschreiben. Suche also zum Beispiel eine Funktion y, die soll weiterhin von einer Variable abhängen, aber sie soll ins Zweidimensionale abbilden. Das heißt, wir würden sagen, das y nimmt ein x und bildet dieses x auf ein y von x, was im R2 lebt, also eine obere und eine untere Komponente hat. Diese Komponenten nennen wir zum Beispiel y1 und y2 von x. Und dann suchen wir zum Beispiel eine solche Funktion, die y' gleich y erfüllt. Das würde also bedeuten, y' wäre ja diese Funktion hier abgeleitet. Das bedeutet, jede einzelne Komponente abgeleitet. Und dann müsste der Vektor, wo eben diese beiden Funktionen abgeleitet drinstehen, gleich sein ja, diesem Vektor ohne die Ableitung. Das heißt, diese einfache kleine Schreibweise hier, einfache kurze Schreibweise hier, wäre äquivalent dazu zu fordern, dass y1' von x gleich y1 von x ist und y2' von x gleich y2 von x. Das heißt, entsprechend mit unter Umständen einer komplizierteren Funktion von y hier, die auf verschiedene Komponenten zugreift, können Sie jedes Differentialgleichungssystem umschreiben in eine Differentialgleichung, nur eben mit einer vektorwertigen Funktion. Nun, alle Beispiele, die ich Ihnen hier genannt habe, haben noch eine Gemeinsamkeit. Auch das ist etwas, was man noch probieren könnte zu verallgemeinern, was allerdings dann einen sehr, sehr großen Unterschied macht. Nämlich, und was all diese Dinge noch gemeinsam hatten, war, dass ich immer nur von einer einzigen Variable abhing. Das heißt, ich hing immer nur von x ab. Das heißt, jede Ableitung, die ich hatte, bezog sich immer auf das x. Das ist oft natürlich in der Welt. Also in der Welt ist dieses x dann ganz oft die Zeit. Wir nennen es dann auch oft t, wenn wir von Anwendungen sprechen. Denn Sie haben typischerweise, wenn Sie von Wissenschaften reden, wenn Sie irgendetwas interessiert, interessiert Sie oft die zeitliche Entwicklung. Aber das ist natürlich nicht alles. Denken Sie an sowas wie zum Beispiel Temperatur. Wenn ich eine Kaffeetasse dabei hätte, würde die hier auf den Tisch abstellen, dann wird sich der Tisch an der Stelle der Kaffeetasse erwärmen und dann wird sich die Wärme ausbreiten über den Tisch und dann wird irgendwann auch das Umliegende hier warm werden, die Kaffeetasse dafür abkühlen. Das heißt, wir würden da die Wärme, die würde durch den Tisch hinweg geleitet werden. Und dann würde uns also interessieren, die Wärme überall im Tisch zum Beispiel, überall in der Kaffeetasse. Das heißt, uns würde die Wärme, die Temperatur interessieren als Funktion vom Ort. Als Funktion vom Ort haben Sie in ganz natürlicher Art und Weise mehrere Veränderlichen, nämlich x, y und z zum Beispiel, dann vielleicht auch noch die Zeit dazu. Und es liegt auch nahe, dass sich das gegenseitig beeinflusst, dass Sie nämlich auch eine Änderung bezüglich des Ortes haben. Denn wenn Sie überlegen, was da diesen Wärmefluss antreibt, dann liegt dieser Wärmefluss daran, dass die Wärme von viel nach wenig wandert. Das heißt, dadurch, dadurch, dass sie, sagen wir in x-Richtung, eine Änderung der Wärme haben. Das heißt, dass es da eine Ableitung der Wärmefunktion bezüglich x gibt. Das sorgt dafür, dass sich zeitlich die Wärme ändert, dass nämlich an der Stelle, wo vorher viel Wärme war, später ein bisschen weniger Wärme ist und an der Stelle, wo vorher wenig Wärme war, später ein bisschen mehr Wärme ist. Das heißt, es ist eine ganz natürliche Geschichte, die auch auftaucht in der Welt, sobald sie örtlich veränderbare Größen betrachten, dass sie Ableitungen haben, nicht nur bezüglich einer Variable, sondern bezüglich vieler Variablen. Und das ist genau der Unterschied. Das macht mathematisch und von den, also wirklich von den, auch physikalisch, macht es einen unglaublich großen Unterschied aus in der Behandlung dieser Differentialgleichung. Deswegen nennt man diese Differentialgleichung hier, wo nur eine veränderliche vorkommt, gewöhnliche Differentialgleichung. Und sobald sie mehrere Variablen haben, partielle Ableitungen drin vorkommen, nennt man das Ganze partielle Differentialgleichung. Beispiel 1, 2. Betrachte eine Funktion y vom r Quadrat nach r jetzt, also eine Funktion, die bekommt ein x, was aber ein Vektor ist aus zwei Komponenten, also dieses y bekommt einen Vektor x1, x2 und macht daraus irgendeine Zahl y von x1, x2. Und dann ist eine der berühmtesten partiellen Differentialgleichungen, die tatsächlich, das werden wir am Ende dieser Vorlesung noch modellieren und sehen, woher dieser Zusammenhang kommt, eine Sache, die wirklich ganz eng damit zusammenhängt mit dem Wärmefluss, wenn ich meine Kaffeetasse da vorne aufs Pult stellen würde, ist die sogenannte Wärmeleitungsgleichung, nämlich zweite Ableitung von y nach der ersten Variable plus zweite Ableitung von y nach der zweiten Variable. Das ist gleich 0, das ist die sogenannte stationäre Wärmegleichung oder auch Laplace-Gleichung oder Poisson-Gleichung genannt. Und auch das ist offensichtlich eine Differentialgleichung, da steht die Funktion drin zusammen mit Ableitungen. Nur stecken jetzt eben partielle Ableitungen drin, weil die Funktion von mehreren Veränderlichen abhängt. Und so etwas nennt man entsprechend eine sogenannte partielle Differentialgleichung. Wenn die einfach ist, können wir auch da noch spezielle Lösungen angeben. Also Sie sehen, ja, offensichtlich wird das Ganze gelöst von der Funktion y gleich 0. Dann ist einfach links alles 0 und Sie können auch was nehmen, was dann bei der zweiten Ableitung verschwindet. Also wir könnten auch sowas nehmen wie y von x1, x2 gleich x1 plus x2, denn wenn Sie das nehmen, zweimal nach x1 ableiten, ist es 0, zweimal nach x2 ableiten, ist es auch 0. Das heißt, spezielle Lösungen durch Raten können Sie auch für die kompliziertesten Differentialgleichungen, kann es sein, dass Sie eine spezielle Lösung durch Raten erhalten können. Die allgemeine Lösungstheorie ist unglaublich schwieriger, als das bei diesen gewöhnlichen Differentialgleichungen der Fall ist. In der Vorlesung werden wir uns, ja, so knapp zwei Drittel, drei Viertel dieser Vorlesung, werden wir uns mit gewöhnlichen Differentialgleichungen beschäftigen. Dazu gibt es eine sehr umfassende, sehr komplette Theorie. Wir werden das ganz schnell wiederholen. Sie kennen das aus der Differentialgleichungsvorlesung, wahrscheinlich den Satz von Picard-Lindelöf. Es gibt eine sehr umfassende Theorie, die Ihnen unter sehr vernünftigen Bedingungen sagt, wann diese Geschichten lösbar sind, wie viele solche Konstanten da als Freiheitsgrade auftauchen. Und es gibt eine sehr umfassende numerische Theorie, die Ihnen sagt, was Sie machen müssen, um diese Lösungen dann tatsächlich im Computer zu erhalten. Damit werden wir in etwa drei Viertel der Vorlesung, zwei Drittel vielleicht, durchkommen. Und dann werden wir uns in diesem Semester schon etwas den partiellen Differentialgleichungen zuwenden, zumindest die ersten Lösungsmethoden, erste einfache Lösungsmethoden dazu aufstellen. Und im nächsten Semester wird die Veranstaltung dann fortgesetzt durch die Numerik partieller Differentialgleichungen, wo wir uns solche partiellen Differentialgleichungen nochmal detaillierter anschauen, was man bei denen machen kann. Ja, ich sehe, wir haben schon 5 vor und ich müsste mir eine Tafel wischen. Ich denke, wir machen das, also wenn es von Ihrer Seite aus keine Einwände gibt oder andere Terminkollisionen, würde ich vorschlagen, wir machen das wie üblich, dass wir um also CT anfangen, so wie heute, eine Viertelstunde Pause machen und dementsprechend um 14 Uhr aufhören. Ist da organisatorisch? Das klingt gut. Und dann würde ich sagen, machen wir die Pause jetzt und machen um 9 nach weiter. Der Herr mit der Kamera hat einen Einwand oder war das?
Ja, ich habe einen.
Ja, dann machen wir weiter. Wir sind gestartet mit mathematischen Beispielen für Differentialgleichungen. Und natürlich gibt es in der Mathematik, es gibt die Strukturmathematik, wirklich als fast schon geisteswissenschaftliche Technik, wo man sagt, man hat gewisse Strukturen, die sind vielleicht aus der Natur motiviert und jetzt untersucht man diese Strukturen als Selbstzweck. In dem Sinne kann man durchaus aus vernünftigen Gründen sagen, wir haben Ergebnisse für endlich dimensionale Gleichungen, jetzt probieren wir uns Ergebnisse für unendlich dimensionale Gleichungen hinzuschreiben, denken uns Gleichungen für eine Funktion aus und probieren diese Gleichungen zu lösen. Aber natürlich geht das Einsatzgebiet der Differentialgleichung geht weit, weit, weit über diesen Strukturzweck hinaus. Differentialgleichungen kommen nämlich in fast allen Wissenschaften vor, sind dort ganz unglaublich wichtig, sind halt mehr oder weniger die Sprache der Wissenschaft geworden. Und deswegen ist das Nächste, was ich mit Ihnen gerne ansprechen möchte, ist einfach mal aus so jedem Bereich, der mir spontan eingefallen ist, Ihnen ein Anwendungsbeispiel zu geben, wo gewöhnliche Differentialgleichungen uns überall in der Welt begegnen. Also Abschnitt 112 wären Anwendungsbeispiele für gewöhnliche Differentialgleichungen. Und wir sind hier in Frankfurt als Bankenstadt, das heißt, das erste Beispiel ist aus der Finanzmathematik und ich habe aber beschlossen, auch eins zu nehmen, was noch so zumindest einen gewissen Alltagsbezug zu uns auch allen hat. Also denken wir an die sogenannte stetige Verzinsung. Also eine Quantität, die Sie messen könnten, wäre das, was in Ihrem Portemonnaie drin ist, das, was Ihr Kontostand ist. Das ist offensichtlich eine Funktion von der Zeit. Und die Frage ist, wie entwickelt sich das Ganze, wenn Sie Schulden machen, wenn Sie das Geld irgendwo anlegen? Da haben Sie eine zeitliche Entwicklung einer quantisierbaren Größe. Also sagen wir, das Y, das sei ein Guthaben zu einem Zeitpunkt, den wir verändern, und dann typischerweise würde man den Zeitpunkt dann auch nicht x nennen, sondern dann nennen wir den Zeitpunkt auch t mit t für time. Ja, und das Einfachste, was einem begegnet in der Finanzmathematik, was aber trotzdem auch auf den höchsten Ebenen der Banken immer noch eine wichtige Geschichte ist, was machen wir mit Guthaben, was einfach irgendwo liegt, weil es darauf wartet, irgendwo anders investiert zu werden, dass wir irgendwas irgendwo als Kredit rausgeben, was wir irgendwo anlegen, auf ein Sparkonto, denken wir an ein ganz einfaches Sparkonto, wo sich das Guthaben verzinst. Vielleicht haben Sie es gelesen in der Presse, ich weiß gleich heute oder gestern Morgen, die Umlaufrendite ist gerade auf 0% gefallen, das heißt, die Verzinsungsberechnungen sind gerade ganz, ganz einfach geworden. Wenn Sie in durchschnittliche deutsche Staatsanleihen anlegen, dann kriegen Sie nämlich einfach genau das wieder, was Sie am Anfang reingesteckt haben. Aber wenn Sie so als Privatmensch auf die Bank gehen und gucken ein bisschen nach den Neukundenangeboten, dann können Sie durchaus noch ein Konto, wo Sie zum Beispiel 1% Zinsen bekommen. Angenommen, also eine Bank zahle P% an Zinsen pro Jahr, P Zinsen pro Jahr, zum Beispiel P gleich 1%, also 0,01. Ja, und jetzt legen Sie das, sagen wir, 1.000 Euro an und gucken sich an, wie Ihr Geld dann wächst über die Zeit. Dann würden Sie also zum Zeitpunkt 0, haben Sie hier 1.000 Euro angelegt und dann warten Sie ein Jahr. Und dann steht Ihr Kontostand auf einmal bei 1.010 Euro. Und wenn Sie auf Ihr Konto gucken, dann wird sich Ihr Kontostand bei den meisten Banken so bewegen, dass Sie die ganze Zeit wirklich, wenn ich hier nicht bei 0 sind, das war die Finanzkrise, dass Sie die ganze Zeit bei 1.000 sind und dann kommt zack, dann werden die Zinsen gezahlt und dann sind Sie bei 1.010 Euro. Aber natürlich ist das nicht die eigentlich faire Entwicklung, was das Ganze wert ist. Denn wenn Sie sich jetzt fragen, nach einem halben Jahr, haben Sie das Geld ja schon ein halbes Jahr nicht für andere Dinge verwendet. Die Bank konnte das schon ein halbes Jahr für andere Dinge verwenden. Das heißt, eigentlich wäre es ja fair, dass die Bank Ihnen schon nach einem halben Jahr Zinsen zahlt. Also insbesondere, wenn Sie da ein Konto haben, was Sie jederzeit kündigen können, wo Sie jederzeit raus können und wo Sie einen Anspruch haben auf eine faire Verzinsung, würde das bedeuten, nach einem halben Jahr müsste Ihnen die Bank nicht irgendwie 1.000 Euro wiedergeben. Dann hätte die Bank Sie beschissen, weil dann hätte die ja die 1.000 Euro das halbe Jahr umsonst bekommen. Also was wäre eine faire Verzinsung, um das Ganze ein halbes Jahr liegen zu lassen? Was wäre hier eigentlich ein fairer Verlauf? Also das wäre 1% für ein Jahr Nun, die naivste Antwort wäre zu sagen, okay, dann gebe ich dem Kunden eben 0,5% für ein halbes Jahr. Also das bedeutet, wir sind hier bei 1000 bis zu einem halben Jahr. Dann gibt es ein halbes Prozent, dann sind wir bei 1005. Und dann gibt es da wieder ein halbes Jahr. Und dann sind wir hier bei 1010. Also Sie merken, die Rechnung stimmt nicht ganz genau, weil wenn ich dem Kunden das halbe Prozent nach einem halben Jahr schon gegeben habe, dann hat der Kunde ja das zweite halbe Jahr hier ein bisschen mehr liegen gehabt. Das heißt, dann lagen da noch 5 Euro mehr und diese 5 Euro mehr muss ich ihm ja dann eigentlich auch mit dem halben Prozent mit verzinsen. Also die 5 Euro wären 5 Cent, wenn das 1% wären. Also ich muss dem Kunden noch 2,5 Cent mehr geben, wenn ich ihm das Ganze halbjährlich verzinse. Also hier haben wir nicht 1010, sondern wir haben hier 1010,025. Das heißt, die Zinseszinsrechnung, wenn Sie sich überlegen, was wäre unterjährig der faire Rückgabepreis, wenn jemand sein Konto unterjährig auflöst, ist nicht einfach dadurch gegeben, dass Sie entsprechend linear diese Zinsen umrechnen. Das ist hier natürlich ein völlig albernes Beispiel. Und wenn Sie im Privatkundenbereich Geld anlegen, dann gibt es manche Banken, die zahlen Ihnen die Zinsen monatlich, die anderen zahlen Ihnen das Ganze halbjährlich und die rechnen und in ihrer Werbung rechnen die so, dass die eine Ihnen sagt, ein halbes Prozent pro halbes Jahr ist also 1% pro Jahr, weil die wissen, bei dem Geld, was man als Privatmensch typischerweise anlegt, um die paar Cent wird sich keiner kümmern. Das macht die Bank einfach so, dass es zum Vorteil des Kunden ist und dann muss sie den Kunden nicht mit Mathematik verwirren. Wenn Sie sich jetzt aber einen Interbankenmarkt vorstellen, wo die Banken Milliardenbeträge, durchaus auch 10 oder hunderte von Milliarden untereinander vielleicht für ein paar Sekunden verschieben, mit der EZB, mit den Zentralbanken verschieben, dann kommen Sie auch da schon, selbst bei 1%, schon in durchaus nennenswerte Größenordnungen. Denn wenn Sie sich überlegen, das wären jetzt hier nicht 1000 Euro, sondern das wären, sagen wir, 1000 Millionen, also 1 Milliarde Euro, dann wären wir hier schon bei 25.000 Euro, um die es da gehen würde. Und wenn das Ganze, wenn Sie auf 100 Milliarden gehen, dann wären Sie entsprechend, wo waren wir bei 2000? Nee, bei 25.000 und das Ganze mal 100, dann wären wir da schon bei 2,5 Millionen, um die es gehen würden. Das heißt, sobald die Summen sehr, sehr groß werden, ist diese unterjährige Verzinsung auf einmal sehr, sehr wichtig und die Banken möchten das natürlich fair haben, beziehungsweise es gibt auch einfach Banken oder Player da am Markt, die leben davon, Unfairnessen einfach auszunutzen und zu sehen, dann kann ich ja von der einen Bank mir 2 mal ein halbes Jahr was leihen, bei der anderen ein ganzes Jahr lang anlegen und auf die Art und Weise Geld gewinnen. Das heißt, die Banken sind daran interessiert, da wirklich eine Verzinsung zu haben, die nicht nur unterjährig stimmt, fürs halbe Jahr stimmt, die soll auch gefälligst auf den Tag genau stimmen und die soll vielleicht sogar auf die Sekunde genau stimmen oder auf die Millisekunde genau stemmen. Das heißt, die Frage ist, was ist denn ein fairer Zinssatz, wenn am Ende 1% rauskommen soll? Also überlegen wir uns das, wie sähe das wirklich fair aus? Also wie müsste die Entwicklung sein, hier von den 1000 nach da oben hin zu den 1010, sodass wirklich zu jedem Zeitpunkt dazwischen, wenn ich sage, jetzt löse ich das Konto auf, ich wirklich genau für den Bank und für den Kunden den fairen Betrag ermittelt hätte. Also wie sähe die stetige Verbindung zwischen diesen beiden Punkten aus? Wie sähe ein stetiger Zinssatz aus, der gerade 1% pro Jahr entsprechen würde? Und das ist ganz elementare Mathematik, sich das zu überlegen. Also wenn wir uns erstmal überlegen, was heißt 1% pro Jahr, da machen wir es gleich mit P, was heißt P% pro Jahr, bedeutet zum Zeitpunkt yt plus 1 habe ich als Guthaben yt mal 1 plus P, weil mein Geld ist ja immer noch da und ich habe P mal mein Geld bekommen nach dem einen Jahr. Dann können wir uns an dieser Formel schnell überlegen, warum das nicht klappt, einfach P halbe Prozent für ein halbes Jahr zu geben. Also das würde entsprechend P Prozent P Zinsen pro Jahr. Wenn wir P halbe Zinsen pro halbes Jahr hätten, dann würden wir nach einem Jahr bekommen y von t mal 1 plus p halbe, die Verzinsung nach einem halben Jahr und dann nochmal 1 plus p halbe mal noch einem halben Jahr und dann sehen Sie direkt, dass dieser Effekt tatsächlich immer auftritt. Denn wenn Sie das hier ausmultiplizieren, dann haben Sie eben y von t ist gleich ja, hier mit binomischen Formeln, 1 plus p halbe plus hier nochmal p halbe. Die gemischten Terme geben gerade das 1 plus p, aber dieser quadratische Term, der hier mit reinkommt, das ist gerade das, was Sie mehr haben, wenn Sie Ihre Zinsen unterjährig bekommen würden. Also dieses p Quadrat Viertel, das ist also tatsächlich echt mehr als y von t mal 1 plus p, wenn Sie die p-Zinsen pro Jahr hätten. Und wie wären die fairen Zinsen pro halben Jahr? Nun, die fairen Zinsen pro halben Jahr wäre das, was Sie hier reinschreiben müssten, damit Sie am Ende genau auf das kommen, was man auch sonst bekommen hätten. Das heißt, dasjenige Q, so dass y von t mal 1 plus q mal 1 plus q gerade gleich y von t 1 plus p ist. Und das rechnen wir natürlich schnell aus. Also der faire Zinssatz pro halbe Jahr müsste erfüllen, von yt hängt das offensichtlich nicht ab, der müsste also erfüllen 1 plus q zum Quadrat müsste gerade 1 plus p ergeben. Und das können Sie natürlich leicht ausrechnen, dann hätten wir hier q gleich, was haben wir da, Wurzel 1 plus p minus 1. Und wenn wir das jetzt einsetzen, würden wir also das rauskriegen, was, wenn Sie damit jeweils im halben Jahr verzinsen, Sie am Ende auf genau das 1% für das eine Jahr gekommen sind. Ja, was passiert jetzt, wenn wir diese Zeitintervalle immer, immer kleiner machen? Also angenommen, wir nehmen das Jahr und teilen das nicht in 2 Stücke, sondern wir nehmen das Jahr und teilen uns das in n Stücke. Also was wäre der faire Zinssatz für ein Entel? Ja, also für ein Zeitintervall Delta T gleich 1 durch n. Nun, das müsste ja dann erfüllen, dass wenn nehmen wir mal Anfangsguthaben, nehmen das mit 1 plus q mal, dann nächstes Zeitintervall nochmal 1 plus q, nochmal 1 plus q, nochmal 1 plus q. Also insgesamt hätte ich raus nach einem Jahr y von t mal 1 plus q hoch n. Und das soll dasselbe geben, wie wenn ich das y von t einmal mit 1 plus p verzinst hätte. Das heißt, das müsste y 1 plus q hoch n gleich 1 plus p erfüllen. Und das können wir ebenfalls wieder auflösen nach dem Q. Und besonders einfach geht das, wenn wir das Ganze logarithmieren. Das erleichtert uns nachher, das n gegen unendlich zu treiben und diese Zinsabschnitte beliebig klein zu machen. Also mit das, was hier steht, ist offensichtlich äquivalent dazu, dass, wenn wir es logarithmieren, dann hätten wir hier also Logarithmus von 1 plus q, und wenn wir das logarithmieren, haben wir ja n mal log 1 plus q ist log 1 plus p, also log 1 plus q ist gleich 1 durch n mal log 1 plus p. Das hier nennen wir r, dann sparen wir uns ein bisschen Zeitarbeit. Das 1 durch n war ja gerade Delta t, also wir haben hier log 1 plus q ist r mal Delta t. Und damit können wir uns die Zeitevolution von unserem Kontostand y schön aufschreiben. Das ist dann ja schließlich das y von t plus Delta t. Also wie verändert sich unser y in einem später sehr kleinen Zeitabschnitt Delta t? Y von t plus Delta t wäre also gleich y von t mal 1 plus q. Und mit dieser Schreibweise hier geschrieben, kennen wir das log 1. Für log 1 plus q haben wir einen einfachen Ausdruck. Das heißt, 1 plus q wäre gerade y von t mal e hoch r mal Delta t. Und an der Stelle können wir uns überlegen, dass wir daraus eine Differentialgleichung für das y erhalten. Denn dieses r von e hoch r Delta t, da kennen Sie die Summenschreibweise für das e, wissen, wie sich das Ganze verhält. Das heißt, das, was hier steht, wäre ja gerade 1 plus r mal Delta t plus Terme, die alle höhere Potenzen von r und Delta t beinhalten. Wenn wir nachher das Delta t gegen 0 gehen lassen, werden wir sehen, dass die alle wegfallen. Das heißt, was hier kommt, sind alles Terme der Größenordnung Delta t zum Quadrat. Und das bedeutet, können wir uns überlegen, was ist die Ableitung von, also die momentane Änderung von unserem Kontostand, was wäre yt plus delta t minus yt geteilt durch delta t, darauf läuft diese ganze Sache hinaus. Dann haben wir hier also y von t plus delta t ist gleich y von t mal 1, das bringen wir auf die andere Seite und haben wir da das minus y von t. Als nächsten Term haben wir da y von t mal r delta t, teilen hier durch delta t, dann bleibt also noch stehen r mal y von t. Und dann haben wir hier diese Terme u von delta t Quadrat und haben einmal durch delta t geteilt, das heißt hier bleibt stehen Terme der Größenordnung delta t, und wir sehen, was passiert, wenn wir hier das delta t gegen 0 gehen lassen. Wenn unser Kontostand eine differenzierbare Funktion von der Zeit ist, das würden wir zumindest aus anschaulichen Gründen würden wir das annehmen, dass sich das irgendwo differenzierbar verändert. Wenn unser Kontostand eine differenzierbare Funktion von der Zeit ist, dann existiert hier der Grenzwert, wenn wir das delta t gegen 0 gehen lassen. Und dann würden wir also rausbekommen, dass die Ableitung unseres Kontostandes gleich sein muss r mal yt. Das heißt, der Kontostand, der faire Kontostand zu jedem Zwischenzeitpunkt, der faire, stetig verzinste Kontostand, fairer, sogenannter stetig verzinster Kontostand, der erfüllt die Differentialgleichung y' von t ist gleich r mal y von t. Das heißt, eine faire Entwicklung des Kontostandes wäre so eine Exponentialfunktion, wo oben im Exponenten das r mit drin steht, wobei Sie dieses r berechnen können aus dem Zinssatz, den Sie gerade aushaben möchten, nach einem Jahr. An der Stelle jetzt zum Beispiel r, was war das Logarithmus von 1 plus p. Und das ist tatsächlich das, womit man in Finanzmarktmodellen rechnet. Also wenn Sie in Finanzmarktmodellen, gibt es ganz, ganz oft ein sogenanntes Prinzip der Arbitragefreiheit. Sprich, wenn ich irgendwo Geld zu einem späteren Zeitpunkt bekomme und bin dabei kein Risiko eingegangen, also hab auf irgendeine Art und Weise meine Produkte so gekauft und verkauft, dass ich selber das Risiko komplett losgeworden bin, dann muss der Finanzmarkt arbitragefrei sein. Dann muss ich auf die Art und Weise dieselbe Menge Zinsen bekommen haben, wie wenn ich das einfach risikofrei in, sagen wir, deutsche Staatsanleihen angelegt habe. Und was man dafür annimmt für diesen risikofreien Zinsprozess, ist immer so ein stetig verzinster Prozess. Das heißt, die risikofreie Entwicklung von Geld folgt in der Finanzmathematik, in der Modellierung von Finanzmärkten immer so einer Exponentialfunktion, wobei eben im Exponenten das von dem sogenannten risikofreien Zins abhängt. Das heißt, die einfachsten Differentialgleichungen tauchen auch hier schon bei solchen ganz einfachen Prozessen auf. Ja, nun vermehrt sich nicht nur Geld, sondern es vermehren sich auch wir und Populationen, biologische Populationen. Das heißt, ein ganz anderer wichtiges Gebiet, wo solche ganz ähnlichen Prozesse auftauchen, wo sie nämlich einfach eine gewisse Menge haben und danach haben sie mehr und das hängt davon ab, wie viel vorher da waren, ist, sobald sie irgendwo in der Biologie Populationen betrachten. Denken Sie an dieses klassische Beispiel der Seerosen, die irgendwo, sie starten mit einer Seerose, alle paar Tage verdoppeln die ihre Fläche auf dem Teich und irgendwann ist der komplette Teich bedeckt von diesen Seerosen. Denken Sie an Bakterienwachstum in der Petrischale, denken Sie an Krankheitsausbreitungen, die typischerweise ähnlich sind, auch Tumorwachstum, wo man typischerweise sagt, der ist exponentiell. In ganz vielen Geschichten in der Biologie haben Sie ja etwas, was sich vermehrt. Umso mehr davon da ist, umso mehr vermehrt es sich entsprechend. Und das bezeichnet man typischerweise als sogenannte Populationsdynamik. Auch da treten solche Differentialgleichungen auf, nämlich ganz ähnliche wie hier. Also die Populationsdynamik, da wäre y von t jetzt kein Kontostand mehr, sondern y von t wäre die Anzahl von Individuen. Denken Sie an Seerosen, denken Sie an Bakterien, denken Sie an Tumorzellen, Anzahl von Individuen zum Zeitpunkt t. Lass mich an der Stelle kurz anmerken, beim Kontostand ist es schon so, dass ja, sie üblicherweise nicht kleiner als auf den Cent genau rechnen. Kleinere Münzen haben wir nicht in Deutschland. Das heißt, eigentlich ist unser Kontostand ja diskret und man muss dann irgendwie runden auf den Cent. Genau. Typischerweise ignoriert man diesen Effekt in der Modellierung, weil man sagt, das, wofür diese Modelle wirklich interessant sind, sind sehr, sehr hohe Beträge, wo eben auch noch viele, viele Kommastellen von Wichtigkeit sind. Das heißt, typischerweise behandelt man diese diskreten Größen, dass wenn die Bank sie auszahlt, wenn sie zur Bank gehen und sie wollen ihr Geld haben, dann hat die Bank keine Möglichkeiten, ihnen einen Viertelcent zu geben. Typischerweise sind aber die Beträge, die man modelliert, so, dass auch die hinteren Kommastellen noch etwas ist, was man wirklich auszahlen könnte, noch keine Cent sind. Und auf der anderen Seite sind das typischerweise ist das, was man modelliert, so, dass einem die Bruchteile, die es eigentlich gar nicht gibt, dass die aber auch nicht wirklich wichtig sind. Ob die Bank ihnen einen Viertelcent gibt oder nicht, ist ihnen letztlich auch egal und der Bank auch egal. Genauso ist es in der Biologie, ob da noch ein Bakterium mehr drin lebt in dem Menschen oder eine Tumorzelle mehr drin lebt in dem Menschen. Das macht typischerweise nicht den Unterschied über Leben oder Tod oder gesund werden oder krank sein aus. Das heißt, typischerweise behandelt man diese Größen, obwohl die eigentlich diskret sind, Anzahl von Individuen, betrachtet man dabei Phänomene, wo es um große Anzahlen geht, von Millionen geht, wo also durch und betrachtet diese Größen deswegen immer noch als kontinuierliche Größen und rechnet da, tut so, als könnten die beliebig viele Kommastellen haben. Nun, wenn das so ist, dann wäre erstmal das einfachste Modell von einem, sagen wir, Bakterienwachstum in der Petrischale, dass diese Bakterien sich eben vermehren, die machen irgendwo Zellteilung und alle paar Tage verdoppelt sich so ein Bakterium. Da das so viele Bakterien gibt, ignorieren wir wieder, dass das irgendwo diskret passiert und wir sagen, das Ganze funktioniert wie das Zinsen geben auf der Bank. Pro Jahr zum Beispiel verdoppelt sich die Bakterienanzahl, das heißt auf den Tag runtergerechnet hätten Sie mit dem entsprechenden Prinzip der stetigen Verzinsung gerade so viele Bakterien da, wie Sie ein Kontoguthaben hätten, wenn Sie die Anzahl der Bakterien auf die Bank gebracht hätten und es hätte sich nach einem Jahr verdoppeln müssen. Das heißt, das einfachste Modell der Populationsdynamik, das ist das sogenannte Malthus-Modell, besagt, Population wächst mit konstanter Rate, wie bei der stetigen Verzinsung. Das heißt, Y' von t wäre R mal Y von t. Die Naturwissenschaftler schreiben auch gerne, wenn es um die Zeitgröße geht, dann schreiben die Ableitung auch gerne mit einem Punkt statt dem Strich. Also lassen Sie mich das auch mit an der Tafel, immer mit die Notation mithalten. Also was man gerne macht bei diesen Differentialgleichungen, ist das von t wegzulassen. Damit spart man sich Schreibarbeit und aus dem Zusammenhang wird klar, dass es von der Zeit abhängt. Was man außerdem gerne macht, ist Zeitableitung mit einem Punkt zu bezeichnen. Also y Punkt gleich r mal y wäre eine völlig äquivalente Schreibweise dazu. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Strich und dem Punkt, mathematisch gesehen für die Ableitung. Und dy nach dx wäre genau dasselbe. All das sind einfach übliche, äquivalente, übliche Schreibweisen. Ja, das ist sicherlich für die Anfangszeit von so einem Wachstum, ist das wahrscheinlich ein vernünftiges Modell, solange die Bakterien genug Nahrung haben in meiner Petrischale und ich lasse die da so ein bisschen, überlasse die ein bisschen sich selbst, dann wird sich das Ganze wahrscheinlich exponentiell wachsen. Naja, aber irgendwann ist die Nahrung weg und die Petrischale voll. Das heißt, ganz endlos wird diese ganze Geschichte nicht wachsen. Irgendwo werden Grenzen des Wachstums wahrscheinlich auftreten. Und die einfachste Möglichkeit, solche Grenzen des Wachstums mit in das Modell reinzubringen, ist zu sagen, diese konstante Rate R hier, diese Zinsen, mit denen sich diese Population vermehrt, diese Rate, mit der sich die Population vermehrt, die wird nicht immer gleich bleiben, sondern die startet vielleicht irgendwo auf einer bestimmten Größe, solange nicht so viele Individuen da sind. Aber wenn sich die Individuen irgendeiner Maximalzahl annähern, dann wird dieses R wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so groß sein. Also wenn die ganze Petrischale voll ist und die Bakterien finden nichts mehr zu essen, dann werden die sich auch nicht mehr vermehren. Und das ist das sogenannte Verhulst-Modell. Also das Verhulst-Modell in der Populationsdynamik, das nimmt an, die Rate Population wächst nur bis zu einem gewissen Maximalwert. Groß M. Also das bedeutet, für y sehr, sehr viel kleiner als m soll die Rate ungefähr r sein. Und wenn sich die Population diesem Maximalwert y ungefähr m angenähert hat, dann soll die Rate ungefähr 0 sein. Das klingt nach einer plausiblen Annahme. Nun die Frage ist, was macht die Rate dazwischen? Und wenn Sie nichts wissen, was die Rate dazwischen macht, wenn Sie nichts wissen über eine Funktion, außer dass Sie wissen, ja, für y ungefähr 0 soll r rauskommen, für y ungefähr m soll 0 rauskommen, dann ist das einfachste Modell, wie Sie das Ganze modellieren können, wenn Sie sonst nichts wissen von der Funktion, außer die soll von 0 nach m hochgehen, ist anzunehmen, dass es dazwischen linear ist. Das ist die einfachste Funktion, die Sie kennen. Wenn Sie sonst keine Informationen haben, macht es keinen Sinn, irgendetwas Kompliziertes mit ins Spiel zu bringen, weil Sie haben keinen Grund für irgendeine Kompliziertheit. Und der andere Grund ist der, dass wir, Sie wissen den Satz von Taylor, solange sich Dinge nur wenig verändern, haben Sie tatsächlich ein lineares Verhalten. Das heißt, ein lineares Verhalten ist etwas, was Sie häufig in der Natur auch wirklich beobachten. Das heißt, wenn uns sonst nichts Besseres einfällt, um diese beiden Werte zu verbinden, nehmen wir eine lineare Verbindung. Das ist genau das Modell von Verhulst. Und Verhulst sagt eben, unser Wachstum geschieht dann eben so, dass die Rate, die da steht, also y' von t, soll weiterhin sein eine Rate mal y von t. Nur soll diese Rate jetzt eben von r auf 0 abfallen, wenn das y von 0 auf m anwächst. Und dann überlegt man sich leicht, was man hier hinschreiben muss. Wenn Sie hier 1 minus y durch groß m hinschreiben, ist das gerade die lineare Interpolation zwischen 0 und m. Für y gleich 0 kommt hier 1 raus. Also dann packen wir noch ein r mit ins Spiel. An y gleich 0 kommt hier 1 raus mal r, das heißt für y ungefähr 0 haben Sie hier ein Wachstum mit Rate r. Für y ungefähr m steht hier eine 0, das heißt für y ungefähr m haben Sie ein Wachstum mit Rate 0 und dazwischen ist diese Rate hier linear in y gewesen als einfachster linearer Interpolant. Das heißt, das klingt nach einer vernünftigen Modellierung, mit dem Sie so einen maximalen Wert der Population mit ins Spiel bringen können. Das wäre also, wenn Sie das auflösen, hätten Sie hier r mal, können Sie das auch kurz schreiben, als y-Punkt ist r mal y minus r durch groß m y-Quadrat. Also was Sie hier hatten, das könnte man interpretieren als ein Wachstumsterm ry und Sie haben hier ein Sterbeterm r durch my². Das y² ist umso größer, das interpretieren die Biologen auch durchaus so, dass das y² modelliert, dass sich zwei Individuen treffen und dadurch, wenn sich die Individuen immer mehr treffen, dann löschen die sich auch, also sie löschen sich zwar nicht gegenseitig aus, aber dann sorgt das für Sterbeeffekte, weil die sich gegenseitig zum Beispiel ihre Nahrung wegessen bei den Bakterien in der Petrischale. Ja, das Ganze kann man natürlich weitertreiben und sagen, was ist denn, wenn ich mehr als eine Population habe? Also zum Beispiel zwei Populationen, die sich gegenseitig fressen. Denken Sie an Wölfe und Hasen. Wir haben die Wölfe, die jagen die Hasen und fressen die Hasen, wenn sie die treffen. Das heißt, die Hasen, die würden am liebsten ohne die Wölfe existieren. Dann könnten die einfach wunderbar wachsen, vielleicht mit so einem Verhulst-Modell. Irgendwann haben die Hasen alles weggegessen. Das sind aber dummerweise die Wölfe, die die Hasen fressen. Für die Wölfe ist es toll, wenn viele Hasen da sind, weil dann haben sie viel zu essen und wachsen selber an. Aber wenn es viele Wölfe gibt, gibt es entsprechend wenig. Also dann wird die Hasenpopulation dezimiert. Das heißt, und das sorgt dafür, dass die Wölfe wieder weniger zu essen haben. Und das sind Dinge, die Sie in der Natur tatsächlich beobachten, dass es durchaus sein kann, dass eine Spezies ja ein so übermächtiges Raubtier ist, dass es sich seine Beutetiere einfach alle auffrisst und dann selber ausstirbt. Und das ist natürlich eine ganz interessante Sache zu modellieren, nicht nur für Biologen, um zu überlegen, was da wirklich passiert, sondern auch, wenn Sie zum Beispiel an Fischerei denken, wo der Mensch das Raubtier ist, was die Fische aus dem Wasser rausholt, wo es eben auch nicht gut ist. Oder die Frage ist, wie viel holen Sie denn raus? Oder wenn Sie verschiedene Fischpopulationen haben, wo die eine Fischpopulation die andere jagt, wie viel können Sie denn rausholen von diesen Fischpopulationen, ohne dass Sie dieses Gleichgewicht ohne dass Sie die ganze Geschichte aus dem Gleichgewicht bringen und die Populationen aussterben. Und auch hier möchte ich Ihnen einfach nur das einfachste Modell einmal an die Tafel geschrieben haben. Das ist das sogenannte Lotka-Volterra-Modell. Sagen wir y1 von t sei eine, was haben wir da, Beutetierpopulation, die Hasen. y2 von t, das seien die Räubertiere, denken Sie an Wölfe. Was wäre da das einfachste Modell, was diesen Zusammenhang ausdrücken könnten, dass sich die Beutetiere, ja, die werden sicherlich erstmal als einfachstes Modell, wenn es nur die Beutetiere gäbe, dann sähe das wahrscheinlich so aus, dass die Beutetiere wachsen würden und immer mehr werden würden, also y1 Punkt gleich r1y1, die Hasen würden einfach immer mehr werden, unter Umständen mit einer Maximalpopulation dabei, wie beim Verhulst-Modell, die ignorieren wir für den Moment, weil wir bringen ja noch die Wölfe mit rein, die Maximalpopulation werden die eh nicht erreichen, also tun wir so, wenn es die Hasen nur geben würden, dann würden die sich einfach vermehren wie die Karnickel und immer mehr werden. Dann gibt es die Räuberpopulation, also y2 Punkt. Auch die würden sich, ja, auch da wäre die Frage, die würden sich wahrscheinlich auch irgendwie vermehren. Wobei, wenn ich noch gar keine Interaktion zwischen den beiden da habe, dann würde ich ja mit reinbringen wollen, dass die Wölfe, die würden ja wahrscheinlich aussterben, wenn es keine Hasen geben würde. Also wenn das y1 gleich 0 ist, dann müssten sich die Räubetierpopulation, dann würde ich annehmen, dass von den Wölfen zum Beispiel jedes Jahr eine gewisse Anzahl verhungert. Das heißt, das wäre so etwas wie eine negative Verzinsung der Wolf, des Kontos, auf dem die Anzahl der Wolfstiere drauf ist. Das heißt, für das y2 Punkt würde ich annehmen, da gibt es so einen Zusammenhang, y2 Punkt ist minus r2y2. Jetzt würden sich die Hasen die ganze Zeit vermehren, die Wölfe die ganze Zeit aussterben, weil die auf getrennten Inseln sind und die Wölfe die Hasen nicht fressen können. Wenn die Wölfe die Hasen jetzt doch fressen können, dann können wir das dadurch modellieren, ähnlich wie bei diesem Term hier, nämlich damit, dass dieses Beutetier, die werden abnehmen, wenn sie auf einen Wolf treffen. Das heißt, wir hätten hier eine Rate mit drin, die abhängig sein sollte davon, wie viele Wölfe da sind. Diese Rate vor dem y1 sollte immer weniger werden, umso mehr Wölfe da sind. Und der einfachste Zusammenhang wäre da wieder ein linearer. Das heißt, wir hätten hier einen Term, der abhängt, also der nochmal einen Minus davor hätte, weil er für eine Abnahme der Hasen sorgt. Auch der wäre entsprechend irgendeine Rate mal die Anzahl der Hasen, die da wären. Es würden also ständig die Hälfte der Hasen sterben, wenn eine gewisse Anzahl Wölfe da ist. Und wie viele, welcher Anteil von den Hasen stirbt, soll proportional dazu sein, wie viele Wölfe da sind. Das heißt, ich würde hier annehmen, dass der proportional ist zu y2 mit irgendeiner Proportionalitätskonstante, sagen wir f1. Das heißt, auf die Art und Weise könnte ich modellieren, dass die Hasen sich vermehren würden, es sei denn, es sind zu viele Wölfe da, dann würden sie abnehmen. Und was Ähnliches hätte ich bei den Wölfen. Bei den Wölfen wäre es auch so, es gäbe eine gewisse, ja, es wäre gut für die Wölfe, wenn Hasen da wären. Das heißt, wir hätten hier eine Rate vor dem y2 stehen, die abhängt von y1. Das einfachste Modell wäre wieder eine lineare Abhängigkeit, also y1, ich hoffe, Sie können es noch lesen, mal y2 und irgendeine Proportionalitätskonstante f2 davor. Und auf die Art und Weise, Sie werden das auf einem der ersten Übungsblätter, ich glaube auf dem zweiten Blatt haben wir das drauf, so als einfaches Beispiel dieses Differentialgleichungssystem zu lösen. Und Sie sehen, dass es tatsächlich Anfangswerte gibt für viele Werte, kommt dieses System dann tatsächlich in den Gleichgewicht rein, das immer abwechselnd die Hasenpopulation zunimmt, dann wieder die Wolfspopulation zunimmt, dann nehmen beide Populationen ab und dann wiederholt sich das Ganze immer zyklisch, was etwas ist, was man auch tatsächlich zumindest ein Stück weit sehr idealisiert in der Natur beobachten kann. Thank you. Ja, also wir haben Finanzwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften als Beispiel, wir haben Biologie als Beispiel, wo Differentialgleichungen natürlich auftauchen, weil sich irgendwelche Größen mit der Zeit ändern und wie stark sich etwas ändert, zum Beispiel davon abhängt, wie viel vorher schon da war, wie bei dem Populationswachstum oder bei den Zinsen. Ich mache noch einen weiteren Rundumschlag, ich weiß nicht, wie Ihre Nebenfächer hier verteilt sind, aber vielleicht sind welche mit Chemie als Nebenfach dabei. Auch da haben Sie chemische Reaktionen, die dafür sorgen, dass irgendwelche Stoffkonzentrationen abnehmen oder zunehmen. Und wie viel von diesen chemischen Reaktionen passiert, hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie viel von diesen Stoffen denn überhaupt da ist. Also auch das ist etwas, wo in ganz natürlicher Art und Weise Differentialgleichungen auftauchen. Nächstes Beispiel, chemische Reaktionen. Stellen wir uns vor, A von T, B von T, C von T, D von T und so weiter seien Konzentrationen von Molekülen A, B, C, D und so weiter. Und dann wäre die einfachste chemische Reaktion, wäre die, dass sich ein Molekül in ein anderes umwandelt. Denken Sie zum Beispiel an radioaktiven Zerfall. Sie haben ein Molekül, das zerfällt radioaktiv und dabei kommt irgendein anderes Molekül raus oder irgendwelche oder vielleicht mehrere andere Moleküle raus. Bleiben wir ganz einfach, ein Molekül zerfalle in ein anderes Molekül. Dann kennen Sie den Begriff der Halbwertszeit. Das Ganze passiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, was eben dafür sorgt, dass wenn sehr viele von den Molekülen da sind, Sie so etwas beobachten, was ähnlich ist wie eine negative Verzinsung. Nach einem Jahr zum Beispiel, bei einer Halbwertszeit von einem Jahr, sind von der ursprünglichen Anzahl der Moleküle ist nur noch die Hälfte da, die andere Hälfte ist zerfallen in das andere Molekül. Dementsprechend ist das genau derselbe kontinuierliche Zinsprozess, mit dem wir gestartet sind. Also stellen wir uns vor, A, schreibt es auch als A, reagiert, das K ist mal weg, A reagiert zu B, soll bedeuten, in einem kurzen Zeitintervall Delta T wandeln sich Moleküle von A in B um. Und wie viele sollen das sein? Nun, das soll davon abhängen, wie viele schon da sind. Also wir nehmen an, wir hätten hier so eine kontinuierliche Verzinsung. Und im kleinen Zeitintervall soll sich eine Anzahl, die proportional ist, zu diesem kleinen Zeitintervall umgewandelt haben von A in B. Also wandeln sich A von T, Delta T, Moleküle A in Moleküle B um. Und ähnlich wie wir einen Zinssatz haben, würde man auch da eine Proportionalitätskonstante mit einführen. Das heißt, man würde sagen, wir haben ja ein klein k mit irgendeiner konstante Anzahl von diesen Molekülen, die sich umgewandelt haben. Das schreiben die Chemiker auch gerne hier auf ihren Reaktionspfeil mit oben drauf. Und dann haben wir genau dieselbe Differentialgleichung wie bei der stetigen Verzinsung. Nämlich für das A sieht das so aus, als hätten wir eine negative Verzinsung. A Punkt von T würde dann also erfüllen, gleich minus k mal a von t. Und praktisch könnten Sie das k zum Beispiel aus der Halbwertszeit rausberechnen, ähnlich wie wir bei der stetigen Verzinsung gesehen haben. Wenn wir wollen, dass in einem Jahr 1% mehr Geld da ist, was wäre dann das R gewesen, was uns entsprechend diese stetige Verzinsung gibt? Genau dasselbe könnten Sie hier machen, als eine Art stetige Abzinsung Ihrer Anzahl der Moleküle über die Zeit. Nun gibt es hier ja nicht nur das A, sondern hier gibt es noch einen gewissen Erhaltungssatz, dass nämlich jedes Molekül A, was sich umgewandelt hat, zu einem Molekül B geworden ist. Das heißt, hier haben wir nicht nur, dass das A sich zum Beispiel die Konzentration in jedem Jahr immer halbiert durch irgendeinen Zerfallsprozess, sondern all das, was da verloren gegangen ist, kommt bei B dazu. Das heißt, B Punkt von T wäre gerade plus K mal A von T, wenn sich jeweils ein Molekül A in ein Molekül B verwandelt hat. Dann hätten Sie ja gerade die entsprechenden Erhaltungssatz, dass A plus B eine Konstante sein müsste. Das heißt, A Punkt plus B Punkt müsste gleich 0 sein. Das heißt, das, was bei A weggeht, ist gerade zu B geworden. Und auch das kann man natürlich ausdehnen zu komplizierten chemischen Reaktionen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt mehrere Moleküle und Sie müssten eine chemische Reaktionsvorschrift, das ist ein Molekül A plus ein Molekül B, die könnten sich zusammenfassen. zusammen umwandeln, wenn die aufeinander stoßen, wandeln die sich um in ein Molekül C und zwei Moleküle D kommen bei der ganzen Sache noch raus und das Ganze passiert mit der Rate K. Ja, dann wäre die einfachste Modellierung durch Differentialgleichung, wird so aussehen, dass ihr A, das würde sich jetzt also abnehmen, denn da wird ja nur, also das A wird sich ja nur verwandeln. Das heißt, wir hätten hier, wenn das B nicht gebraucht werden würden, hätten wir hier irgendeine Konstante, das K mal der Konzentration A, die schon da ist. Wenn jetzt das B dazu wieder gebraucht wird, dann könnte man wieder annehmen, ja, wie wirkt sich das B auf die Rate aus? Nun, was sicher ist, ist, wenn kein B da ist, dann kann das A auch nicht abnehmen. Also eigentlich müsste ich hier was hinschreiben, was 0 ist, wenn das B gleich 0 ist. Auf der anderen Seite, wenn ganz viel B da ist, dann kann diese Reaktion tatsächlich stattfinden. Das heißt, wir haben hier wieder eine Rate, die hängt ab monoton von dem B und der einfachste monotone Zusammenhang wäre wieder ein linearer Zusammenhang, also anzunehmen, dass das, was hier vor dem A steht, linear von B abhängt und dementsprechend wäre die einfachste Modell dafür, wäre zu sagen, das A-Punkt ist irgendeine Proportionalitätskonstante mal die Konzentration A, die da ist, mal die Konzentration B, die da ist, ähnlich wie das vorher beim Räuber-Beute-Modell war, wenn der Hase den Wolf trifft, wird er gefressen, wenn das Molekül A auf das Molekül B trifft, dann wandeln sie sich, dann werden sie gefressen, nein, das heißt, sie wandeln sich um in diese Moleküle C plus 2D. Also um das zu vollenden, dann wäre das B-Punkt, müsste mit derselben Rate reagieren, denn immer wenn ein A reagiert, muss ja auch ein B reagieren. Das wäre also auch minus K AB und entsprechend würde man annehmen, dass das C, ja das wird ja immer dann entstehen, wenn so eine Reaktion stattgefunden hat, das wäre dann also plus K AB und das D-Punkt, das würde entsprechend auch plus KAB, aber es entstehen immer 2D, wenn sowas hier passiert. Das heißt, das wären dann 2KAB. Und das wäre die einfachste Möglichkeit, wenn Sie einen Chemiereaktor bauen, wenn Sie ein Pharmaunternehmen werden, im großen Stil Chemikalien produzieren wollen. Sie kennen die chemische Reaktionsvorschrift, wie Sie das Ganze herstellen können, wo Sie wirklich quantitativ vorhersagen können, mit welcher Geschwindigkeit kann ich meine chemischen Prozesse, meine Chemikalien tatsächlich herstellen. Also in der Chemie spielen diese Differentialgleichungen eine ganz wichtige Rolle. Machen wir das fertig mit noch zwei Beispielen. Die Physik fehlt uns noch. Und in der Physik ist es ganz besonders die Newtonsche Mechanik, die auch wirklich die Differentialgleichung, auch die Mathematik sehr, sehr stark mitgeprägt haben. Die Newtonsche Mechanik besagt, ja, oder erstmal, worum geht es in der Newtonschen Mechanik? Es geht darum, dass wir Körper haben, die sich im Raum bewegen. Also wir haben Körper, die beschleunigt werden, gewisse Geschwindigkeiten annehmen und auf die irgendwelche Kräfte wirken, die dann den Bewegungszustand dieser Körper wieder ändern. Also was dafür wichtig ist, ist, wo ist der Körper gerade? Und damit haben wir auf natürliche Art und Weise auch mehrere Funktionen, denn dieser Körper wird ja von der Zeit abhängig eine x, y und z-Koordinate haben. Also sagen wir x von t ist gleich x1 von t, x2 von t, x3 von t sei die Position eines Körpers. Denken Sie an den Mond, der die Erde umkreist zum Beispiel. V von t entsprechend die Geschwindigkeit des Körpers. Und dann überlegt man sich leicht, die Geschwindigkeit ist ja gerade das, was die Position ändert. Das heißt, wenn ich mir überlege, wo ist der Körper, wo ist x zum Zeitpunkt t plus Delta t, dann ergibt sich das ja gerade daraus, wo das x vorher war, nämlich am Zeitpunkt x von t plus ja, mein v, die Geschwindigkeit, mit der ich mich bewegt habe, entsprechend mit der Richtung als Vektor, mal das Delta t, wie lange ich mich mit dieser Geschwindigkeit bewegt habe. Das heißt, aus diesem Gesetz kriegen Sie sofort raus, dass die Ableitung des Ortes gerade die Geschwindigkeit ist. Das heißt, V von t ist in der Newtonschen Mechanik einfach die Ableitung des Ortes nach der Zeit. Also V von t ist x von t, immer komponentenweise gemeint, x1 Punkt, x2 Punkt, x3 Punkt. Und so wie die Geschwindigkeit den Ort ändert, das heißt dadurch, dass wir eine Geschwindigkeit haben, ändert sich der Ort des Teilchens, so ändert eine Beschleunigung die Geschwindigkeit des Teilchens, dass es langsamer oder schneller sich bewegt oder die Richtung seiner Geschwindigkeit wechselt. Das heißt A von t, Acceleration nennt man das üblicherweise, das wäre V Punkt von t oder x2 Punkt von t, das wäre die Beschleunigung des Körpers. Und die große Aussage der Newtonschen Mechanik ist jetzt, dass sich so ein Bewegungszustand eines Körpers, das heißt, der bleibt in gewissem Sinne bei seiner Geschwindigkeit, wenn keine Kräfte auf ihn wirken. Das ist erstmal kontraintuitiv, wenn Sie ans Autofahren denken und sagen, Sie nehmen den Fuß vom Gas, dann bewegen Sie sich dann nicht einfach weiter geradlinig mit derselben Geschwindigkeit. Allerdings ist der Effekt, der Sie da abbremst, das sind eben alles Dinge, die ja erstmal von außen auf Sie einwirken, nämlich die Reibung der Autoreifen ganz besonders und der Luftwiderstand, das sind die beiden großen Effekte. Wenn Sie im luftleeren Raum wären, im Vakuum, dann würden da einen Kometen rausschießen und es gäbe sonst keine Planeten, die den irgendwie anziehen, dann würde dieser Komet oder dieser Satellit einfach immer weiter geradeaus fliegen und immer mit der gleichen Geschwindigkeit weiter geradeaus fliegen, es sei denn, es wirken Geschwindigkeiten auf ihn. Und das große Newtonsche Gesetz sagt uns da gerade, dass eine Kraft, die wirkt auf einen Körper, gerade zu einer Beschleunigung führt und die Proportionalitätskonstante, die da drin steckt, die Masse des Körpers ist. Das heißt, F von T ist gleich M mal x2 Punkt von T. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass diese Kraft, die da links steht, ja, wenn das irgendeine Konstante, also erstmal haben Sie dadurch schon eine Differentialgleichung, weil Sie haben für die, was Sie interessiert ist, wo ist der Körper zum Beispiel demnächst, wo ist mein Satellit, wenn ich ihn hochgeschossen habe. Wenn Sie wissen, wo in welchem Ort, ja, welche Kräfte auf diesen Satelliten wirken, dann können Sie also diese Differentialgleichung lösen. Und typischerweise wird die Differentialgleichung kompliziert werden, weil Sie nicht nur einen Körper haben, Sie haben viele Körper. Welche Kräfte zwischen den Körpern herrschen, hängt davon ab, wo sich diese Körper befinden. Denken Sie an die Erde und den Mond. Der Mond umkreist die Erde. Je nachdem, wo der Mond gerade ist im Vergleich zur Erde, wie nah der dran ist, ziehen die sich mehr an oder weniger an. Das heißt, Sie haben einen Kraftterm, der abhängt davon, wo Ihre Teilchen sind. Umgekehrt sorgt diese Kraft dafür, die geht als zweite Ableitung auf die Funktion des Ortes der Teilchen zurück. Das heißt, Sie können Planetenbewegungen beschreiben als große Differentialgleichungssysteme und Sie können das Ganze aber auch auf molekulare Ebene runterbringen und sagen, wenn Sie ein Vielteilchensystem haben, dann sagen, ein Feststoff ist zum Beispiel aus vielen kleinen Teilchen zusammengesetzt. Diese vielen kleinen Teilchen ziehen sich alle gegenseitig an. Wenn sie vielleicht zu nah zusammenkommen, fangen sie irgendwann wieder an, sich aufgrund von gewissen Wechselwirkungen vielleicht sogar wieder abzustoßen. Das heißt, welche Kräfte zwischen den Teilchen wirken, sorgt dafür, das hängt davon ab, auf welche Position die Teilchen haben und wie sich die Position ändert, hängt davon ab, welche Kräfte wirken. Das heißt, sie kommen auf ganz natürliche Art und Weise auf große Differentialgleichungssysteme und wenn sie die lösen können, dann können sie damit Festkörpermechanik betreiben und können Bewegungszustände von Teilchen berechnen, vorhersagen und damit letztlich natürlich optimieren. Letztlich wollen sie damit zum Beispiel, denken Sie an Crashtests, die Sie im Auto durchführen. Sie machen das nicht, um rauszufinden, geht dieses Auto kaputt, wenn ich es gegen eine Mauer fahre, sondern Sie machen das deswegen, um rauszufinden, wie muss ich das Auto bauen, damit der Insasse noch überlebt, wenn das Auto gegen die Mauer fährt. Also damit haben wir fast alles abgedeckt. Wir haben die Chemie, wir haben die Biologie, wir haben die Physik mit abgedeckt. Überall tauchen partielle Differentialgleichungen auf. Das Letzte, was ich gerne heute mit Ihnen noch machen möchte, ist die Elektrotechnik. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen so einen Elektrobaukasten hatte als Kind. Vielleicht kennen Sie das oder vielleicht hat jemand in Ihrer Verwandtschaft so einen Elektrobaukasten. Typischerweise macht es auch Kindern schon Spaß, dass die sich irgendwelche Schaltungen zusammenstecken. Dann passiert da irgendwas, typischerweise blinkt da was. Und man kann diesen Kindern schon qualitativ erklären, warum das blinkt, dass da irgendwelche Kondensatoren sich aufladen, wieder entladen, dadurch geht es irgendwie hin und her, dadurch schwingt was und irgendeine Lampe geht an und wieder aus. Wenn Sie das Ganze quantitativ wirklich berechnen wollen, was da passiert, was natürlich unglaublich wichtig ist, wenn das mit der richtigen Geschwindigkeit blinken sollen oder wenn Sie in die Radiofrequenztechnik reingehen, dann führt auch das auf Differentialgleichung. Das wären die sogenannten elektrischen Schaltkreise. Vielleicht kennen Sie es aus der Oberstufenphysik, wenn Sie in einem Schaltkreis einen Widerstand R hintereinander schalten mit einer Spule L, also ganz viele solche Wicklungen, was gewisse magnetische Effekte auslöst, wenn sich da drin die Stromstärke ändert, das nennt man typischerweise L, und einem Kondensator C, das ist etwas, was voll elektrischer Ladung fließen kann und irgendwann ist es voll, dann fließt nichts mehr rein. Wenn der Strom dann abfällt, dann kann es wieder rausfließen entsprechend. Das wäre so das einfachste, interessante Gebilde. Wenn Sie ein solches Ding in einem Stromkreis betreiben, dann kann man sich überlegen, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten herrschen. Das am Widerstand kennen Sie wahrscheinlich alle noch so aus der Mittelstufenphysik. An einem normalen Widerstand haben Sie dieses Gesetz URI, das nämlich die Spannung, die Sie anlegen, proportional ist zum fließenden Stromstärke. Das heißt, Sie kriegen so etwas raus wie IR gleich UR geteilt durch R. Das heißt, Stromstärke und Spannung sind zueinander proportional. Bei dem Kondensator ist es so, dass wenn die Spannung zunimmt, kann was reinfließen, wenn die Spannung abnimmt, kann was rausfließen. Das heißt, der Stromfluss hängt ab von der Änderung der Spannung. Das heißt, an dem Kondensator würden Sie so ein Gesetz haben, IC ist UC Punkt mal irgendeine Proportionalitätskonstante. Einen ähnlichen Effekt gibt es bei der Spulen durch eine sogenannte Selbstinduktivität. IL ist UL geteilt durch Groß L. Und dann gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, die Ihnen in dem Schaltkreis sagen, dass die Spannung insgesamt der angelegten Spannung entsprechen muss. Das heißt, das, was Sie an Spannung anlegen, müsste gerade die Summe der Us sein, UR plus UC plus UL. Und durch alle drei Objekte müsste dieselbe Stromfluss fließen, weil das, was da an Ladung irgendwo reingeht, muss weitergehen und kann nicht irgendwo verloren gehen. Das heißt, IL müsste IC müsste IR sein. Und dann können Sie sich überlegen, dass Sie all diese Gleichungen zusammenschmeißen und da, was Sie dabei rausbekommen, wird ein großes System sein für all diese unbekannten Größen, wo eben auch die Ableitung dieser Funktionen drin stehen. Das heißt, Sie bekommen auf die Art und Weise ein Differentialgleichungssystem raus für UL, UC, UR, IL, IC, IR. Und wenn Sie das lösen können, dann sagt Ihnen das, wie müssen Sie das Ganze bauen, um ein gewisses Verhalten der Spannung und des Stroms zu bekommen. Und das ist die Grundlage der Radiotechnik, weil Sie auf die Art und Weise sogenannte Schwingkreise erzeugen können, die mit gewissen Resonanzfrequenzen schwingen und dann anfangen, Radiowellen auszusenden. Ja, und wie man diese Differentialgleichungssysteme dann lösen kann, damit werden wir uns in dieser Vorlesung beschäftigen. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören für heute.